Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Fieritz, ein kleines Örtchen im Havelland, hat ein dramatisches Wochenende hinter sich. Ein Bewohner hielt Dutzende Polizisten in Schach. Der Mann hatte sich in seinem Haus verschanzt, schwer bewaffnet und aggressiv. Erst am Sonntagmorgen löste sich die Situation. Die Polizei fand ihn tot in seinem Haus. Wie die Stimmung in Fieritz jetzt ist, das hat rbb24-Reporterin Stefanie Brockhausen erkundet.
Es ist der vierte Tag in Folge, an dem das Telefon von Veronika Schäfer kaum stillsteht. Ihr Sohn, ihre Tochter, Freunde und Bekannte, sie alle wollen wissen, wie es ihr geht. Denn das Wochenende steckt Veronika Schäfer noch ziemlich in den Knochen.
Krimi live, Horror live. Das ist eigentlich unheimlich, muss ich Ihnen sagen. Das kann man gar nicht beschreiben. Mir war nur schlecht.
Veronika Schäfer wohnt nur wenige Meter entfernt von dem Haus, in dem es am Wochenende zu dem Einsatz kam. Durch die halbgeschlossene Jalousie ihrer Wohnküche und über den Hühnerhof eines Nachbarn hinweg konnte sie einiges sehen.
Nachmittags habe ich beobachten können, bisschen durch Lücke, dass das SEK-Fahrzeug mit Leiter daran gefahren ist. Es gab einen kurzen Knall, wie eine Explosion erst, als ob irgendwas geöffnet wurde. Und mehrere Schusswechsel, 20, 25 Mal ging das hin und her und dann war wieder Ruhe.
Gekannt habe sie die Familie nicht. Nur eine Frau mit 3 oder 4 Mädchen habe sie ein paar Mal gesehen, erzählt Veronika Schäfer noch. Dann muss sie los zur Arbeit in einer Bäckereifiliale. Für andere, die sich nicht auf Arbeit oder zu Hause über das Erlebte austauschen können, bietet die Gemeinde Miloer Land Hilfe an. Etwa mit Gesprächen beim Pfarrer-Ehepaar Hilke und Christoph Seidig.
Ich glaube, dass vielleicht sogar erschreckendste ist, dass man, wenn man das Haus nicht mehr verlassen darf, dann ist man auch erstmal, nicht nur, dass man selber vielleicht um sich Angst hat, man ist auch erstmal seiner Bewegungsfreiheit beraubt. Und das ist natürlich auch schon mal eine Erfahrung, an der man auch ein bisschen zu knabbern hat.
Wir haben auch mit Leuten im Ort telefoniert und haben gehört, wie es denen so geht. Und denen ging es erstmal normal, ein bisschen aufgeregter als sonst, aber doch ganz gut eigentlich.
Dass so etwas in ihrer Mitte passiert, hätten die Menschen in Fieritz wohl nie für möglich gehalten, sagt auch der Bürgermeister der Gemeinde Miloer Land, Felix Menzel. Für ihn sind noch viele Fragen offen.
Wir fragen uns, wie kann es unbemerkt sein, ja, bleiben, wenn man so viele Waffen zu Hause hat? Wie kommt man an diese Waffen ran? Ja, und es ist der Polizei möglich, ja, die Quellen aufzutun und da weiter zu ermitteln. Ne?
Menzel hofft, dass die Ermittlungen zumindest einige Fragen beantworten. Damit ist er in der Region sicher nicht allein.
Stefanie Brockhausen aus Fieritz im Havelland. Die Brandenburger Polizei hat offenbar Munition verloren. Ein Vorfall im Sommer vergangenen Jahres hat jetzt ein juristisches Nachspiel. Damals hatten 10 Polizisten ein Schießtraining in Frankfurt-Oder. An 2 Tagen sollen sie 12.000 Patronen verschossen haben, also 600 pro Polizist pro Tag. Ganz schön viel, das fiel dem Landesrechnungshof auf und der brachte einen Stein ins Rollen, berichtet rbb24-Reporterin Martina Rolke.
Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft und prüft den Anfangsverdacht einer Straftat. Allerdings wurde diese Anzeige vom Innenministerium erst nach 1,5 Jahren gestellt. Vorher hat es keinen gewundert, dass so viel Munition, nämlich 12.000 Schuss, von 8 Trainierenden und 2 Trainern in 2 Tagen auf der Frankfurter Schießsportanlage zu Trainingszwecken verbraucht wurden. Für Andreas Büttner, der für die Linke im Innenausschuss im Brandenburger Landtag sitzt, ein starkes Stück, zumal Minister Stübgen zunächst gar keinen Handlungsbedarf sah.
Interessant ist, dass der Minister sagt, es sei nur ein Schlendrian, gleichzeitig aber Strafanzeige gegen unbekannt gestellt hat und die Staatsanwaltschaft noch nicht mal ermittelt hat. Er aber im Ausschuss schon ausschließt, dass es eine Straftat ist.
Natürlich ist die Frage, wie gefährlich ist es, wenn Munition einfach ohne Nachweis verschwindet. Es gab vor fast 4 Jahren einen Fall, dass Patronen, die in Brandenburg abhanden gekommen waren, bei einer rechten Gruppierung in Mecklenburg Vorpommern gefunden wurden. In der aktuellen politischen Situation sei so ein Vorfall eine ernste Gefahr für die Sicherheit, sagt Andreas Büttner von den Linken.
Gerade auch in einer gesellschaftlichen Situation, die, wie wir alle wissen, hochgradig angespannt ist, wir bereits ausreichend Vorfälle hatten und sie haben auf Mecklenburg-Vorpommern Bezug genommen, macht mir da schon Sorge. Wo ist diese Munition und kann mit 100%iger Sicherheit ausgeschlossen werden, dass diese Munition nicht irgendwo im Umlauf ist?
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder hat die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts einer Straftat aufgenommen. Zudem fordert der ehemalige Polizist und jetzige Landtagsabgeordnete Büttner, es muss in Zukunft eine bessere Überwachung der Munitionsbestände geben.
Also ich glaube, Sie brauchen eine bessere digitale Bestandserfassung, die protokolliert, welcher Mitarbeiter hat wie viele Patronen an welchen Kunden ausgehändigt. Und es muss möglicherweise auch einen kleineren Kreis der Mitarbeiter der Zugriff auf Patronenlager ermöglicht werden. Wichtig ist die Inventarverwaltung. in Verbindung mit regelmäßigen Kontrollen.
Das Brandenburger Innenministerium hat uns dazu geschrieben, Beteiligte an dem Fall hätten bei ihren internen Ermittlungen nicht die Wahrheit gesagt. Damit sei das Innenministerium an die Grenze der Ermittlungsbefugnisse gekommen. Jetzt sei die Staatsanwaltschaft dran.
Verschwundene Patronen bei der Brandenburger Polizei, Martina Rolke berichtete. Und noch ein Polizeithema, aber diesmal aus Berlin. ASOG, das steht für Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Das soll reformiert werden, um der Polizei mehr Befugnisse zu geben. Das betrifft zum Beispiel den Einsatz von Elektroschockern oder von Bodycams, also winzigen Kameras, die an der Dienstkleidung getragen werden. Dazu gab es jetzt eine Anhörung im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses und da haben gleich mehrere Experten Bedenken gegen diese Pläne vorgebracht. Das fasst rbb24 Landespolitikreporter Jan Menzel zusammen.
Hartmut Aden von der Hochschule für Wirtschaft und Recht kommt gleich zur Sache.
Ich habe meine Stellungnahme unter das Motto weitreichende Risiken und Nebenwirkungen dieser Gesetzesänderung sind zu befürchten gestellt.
Da ist zum Beispiel der Einsatz von Elektroschockern durch die Polizei. Die Taser könnten zwar grundsätzlich sinnvoll sein, es brauche aber sehr genaue Regeln für den Einsatz. Die Beamten müssten trainiert sein und alle müssten wissen, wo die Grenzen für dieses Einsatzmittel liegen.
Ich glaube, dass der alte Spruch weiterhin richtig ist und das wäre meine Empfehlung für die wichtigste Alternative, dass die wichtigste Waffe des Polizeibeamten das Wort ist.
Noch deutlicher fällt die Warnung des Kriminologen Thomas Feltes aus.
Wir haben in den letzten 4 Jahren 7 Todesfälle nach Taser-Einsatz in Deutschland. Davon 6 von psychisch gestörten oder beeinträchtigten Menschen. Das ist für mich ein ganz großes Problem.
Anders als vielfach behauptet, sei der Taser gerade bei Einsätzen mit Personen in Extremsituationen nicht das Mittel der Wahl. Beide Experten sehen aber auch die Ausweitung des Präventivgewahrsams von derzeit 48 Stunden auf 5 Tage überaus kritisch. Kriminologe Feltes.
Für mich ist das ein Gesetz, was ausschließlich auf Klimakleber abzielt. Für mich ist diese Regelung, die Sie hier vorsehen, um es mal auf den Punkt zu bringen, sowas wie Sicherungsverwahrung leid für Ordnungswidrigkeit.
Ob das wiederum rechtlich haltbar sei, bezweifle er. Und auch was die Ausweitung des Einsatzes von Bodycams angeht, gibt es erhebliche Bedenken. Berlins Datenschutzbeauftragte Maike Kamp sieht sogar die Gefahr des Verstoßes gegen Grundrechte. Wenn Bodycams in Privaträumen zum Einsatz kommen und hier nicht nur zur Absicherung der Beamten und von Dritten, sondern um Straftaten zu verfolgen, sei das in höchstem Maße problematisch.
Betroffenes Grundrecht ist hier vor allem das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 Grundgesetz.
Ein solches Vorgehen bedürfe daher der richterlichen Zustimmung, so die Einschätzung der Datenschutzbeauftragten. Ganz anders bewertete dagegen der ehemalige Chefjurist der Polizei und Rechtsanwalt Oliver Tölle die geplanten Änderungen am Polizeigesetz. Der Taser sei als Einsatzmittel quasi zwischen dem Schlagstock und der Schusswaffe dringend erforderlich. Und die Bodycam werde auch zur Beweissicherung in Privaträumen gebraucht, so Tölle.
Die wirklich heiklen Fälle, die heißen Fälle, wo auch Beweisnöte nachher eintreten, die sind in der Tat Fälle, die sich im Haus ereignen.
Klar sprach sich der ehemalige Polizist auch für einen verlängerten Präventivgewahrsam von bis zu 5 Tagen aus. Zur Begründung verwies Tölle auch auf die aktuelle angespannte politische Lage auf Berliner Straßen.
Jan Menzel aus der rbb24-Redaktion Landespolitik Berlin. Spannende Stichwahl gab es am Sonntag im Landkreis Dahme-Spreewald. 2 sehr unterschiedliche Kandidaten wollten Landrat werden. Einer von der AfD, ein anderer parteilos. Durchgesetzt hat sich der Parteilose. Sven Herzberger allerdings war auch von allen demokratischen Parteien unterstützt worden, von der CDU bis nach links. Was das für den Kreis und die Umgebung bedeutet, das analysiert Daniel Friedrich aus dem rbb-Studio Cottbus.
Die Erleichterung nach dem Wahlsieg ist Sven Herzberger am Abend anzumerken.
Ich bin so stolz auf dieses Ergebnis. Dahme-Spreewald hat demokratisch für ein weltoffenes Dahme-Spreewald abgestimmt.
Eine deutliche Mehrheit von 65% hat sich für Herzberger entschieden, den parteilosen Bürgermeister von Zeuthen, 54 Jahre alt, Jurist. Im Wahlkampf wurde er von allen Parteien außer der AfD unterstützt. Ralf Irmscher, Bürgermeister von Münchenhofe, hofft, dass Herzbergers Politik dennoch auch die anspricht, die sich gestern gegen ihn entschieden haben.
Wenn man da vernünftig investiert, im Sinne der Bürger, dann kriegt er auch Menschen, die jetzt sagen, ich will mit den normalen Parteien nichts mehr zu tun haben.
Der Dahme-Spreewald Spreewaldkreis ist einer der wirtschaftlich stärksten in ganz Ostdeutschland. Mit Blick auf das Wahlergebnis zeigt sich Jens Warnken, der Präsident der Südbrandenburger Industrie- und Handelskammer, am Tag danach denn auch erleichtert.
Ich denke, dass wir das eigentlich jetzt erreichen werden mit Sven Herzberger, was wir brauchen. Verlässlichkeit, klare Planungen und vor allen Dingen einen guten Dialog mit der Wirtschaft, mit den Menschen.
Und auch einige Lübbener, die wir in der Stadt getroffen haben, scheinen mit dem Wahlausgang zufrieden zu sein.
Ich denke mir, das, was er erzählt hat, wenn das dann umgesetzt werden kann, das ist doch gut.
Ich habe mich damit jetzt nicht wirklich auseinandergesetzt.
AfD wäre nicht so meins gewesen. Aber ja, mit Herzberg denke ich mal, dass da ein bisschen wieder was vorwärts geht.
Doch trotz der breiten Unterstützung wird es nicht leicht für Sven Herzberger. Schon im kommenden Sommer setzt sich nach der Kommunalwahl der Kreistag neu zusammen. Als parteiloser Landrat wird Herzberger also immer wieder neue Bündnisse schmieden müssen. Er nimmt das als Aufgabe.
Zusammenstehen, nicht spalten, sondern zusammenführen, auch bei diesen unterschiedlichen Gegebenheiten, die wir haben. Wir haben eine super Landwirtschaft und Tourismus im Süden. Wir haben im Norden Wirtschaftskraft und das müssen wir zusammenführen.
Am 1. März tritt Herzberger offiziell sein Amt an. 8 Jahre lang wird er dann voraussichtlich an der Spitze der Kreisverwaltung stehen.
Und die hat ihren Sitz in Lübben. Der neue Landrat im Dahme-Spreewald-Kreis heißt also Sven Herzberger, parteilos. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.